Vor 2 Wochen war ich mit meiner Frau gemeinsam Skifahren und wir hatten viel Spaß, aber irgendwann hat meine Frau gesagt, komm, ich gehe schon mal da in die Alm und du kannst ja noch mal eine Runde fahren. Ich bin noch mal eine Runde gefahren und als ich dann den Sessellift hochkam, da sehe ich meine Frau dastehen. Und ich dachte, na nun, du wolltest was trinken gehen und ich sehe, sie ist ziemlich betröppelt. Und dann sagt sie mir, ich habe mein Handy verloren. Und die erste Reaktion, ganz klar, das findest du nie. Guck mal, diese kilometerlangen Pisten irgendwo im Schnee und da irgendwo liegt das Handy. Wie bitteschön soll man dieses Handy finden? Und eigentlich müsste man sagen, keine Chance, keine Hoffnung, dieses Handy zu finden. Und wir haben gesagt, nee, wir geben die Hoffnung nicht auf, sondern wir gucken, wir suchen. Und dann haben wir erstmal so im Umfeld geguckt, ich habe versucht, das Handy zu orten, war natürlich kein Netz, hat nicht funktioniert. Also wieder so ein Punkt, wo man denkt, ah, doch keine Hoffnung mehr. Und dann habe ich aber gesagt, komm, ich gucke nochmal am Sessellift. Vielleicht ist es dir ja im Sessellift rausgerutscht. Und dann habe ich mich am Sessellift hingestellt und dachte, ich warte jetzt einfach mal all diese Sessel ab und gucke, ob in irgendeinem dieser Sessel das Handy liegt. Und irgendwie war das natürlich auch ein bisschen ein hoffnungsloses Unterfangen. Und dann dachte ich, komm, jetzt probierst du es nochmal anzurufen. Ich hatte es vorher schon mal probiert, niemand rangegangen. Ruf nochmal an. Und ich rufe an und es meldet sich eine Männerstimme. Und ich dachte, hallo. Er sagt, hallo. Und dann haben wir uns irgendwie versucht zu verständigen. Die Verbindung war schlecht. Aber dann habe ich gesehen, wie dieser Mann mit dem Telefon 50 Meter von mir steht und wir miteinander telefonieren. Und wir haben das Handy wiedergefunden. Und das war natürlich große Freude, denn eigentlich, muss man ja sagen, eigentlich ist die Chance ja sehr, sehr gering, dass man dieses Handy finden kann. Aber für uns war es toll, das Handy wieder zu haben. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel dafür, was Hoffnung bewirkt. Wir hätten ja schon am Anfang sagen können, komm, vergiss es. Keine Chance, das Ding liegt irgendwo im Schnee auf dieser Piste. Wir werden es nicht finden. Müssen wir abschreiben. Oder beim zweiten Mal oder beim dritten Mal. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, so haben wir es gerade gehört. Hoffnung ist etwas, was uns in vielen Situationen antreibt. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel. Wir haben ein großes Beispiel gerade gesehen. Ich konnte bei der Uraufführung von diesem Film im Bundesentwicklungsministerium dabei sein, mit Volker Schlöndorff und mit Toni Rinaudo, und war sehr beeindruckt von dem, was Toni dort in Afrika geschafft hat. Und in diesem Film wird es auch deutlich, dass das auch nicht nur eine Erfolgsgeschichte ist, sondern dass es viele Rückschläge gibt und viele Punkte gibt, wo man sagen könnte, komm, vergiss es. Gib die Hoffnung auf. Das bringt nichts. Aber dann am Ende das Ergebnis, und Toni Rinaudo hat wirklich ganze Gebiete verändert durch diese Entdeckung und durch diese Unterstützung der Menschen dort. Und so gibt es viele Situationen, in denen die Hoffnung der Treibstoff ist für unser Handeln. Oder denken wir einfach mal nur ein bisschen zurück, damals zum Beispiel an die Katastrophe im Ahrtal. Fieberhaft wurden Menschen gesucht, Überlebende gesucht, die irgendwo unter den Trümmern, irgendwo im Schlamm zu suchen waren. Und dann, wie das so oft ist bei so einer Katastrophe, irgendwann kommt dann die Meldung, wir haben die Hoffnung auf Überlebende aufgegeben. Und das ist ja so eine Art Todesstoß. Also wenn wir die Hoffnung aufgeben, dann ist das wie eine Kapitulationserklärung, eine Todeserklärung. Da ist keine Hoffnung auf Leben mehr. Und immer wieder fällt dieser Satz. Wir haben die Hoffnung aufgegeben. Hoffnungslos. Dabei ist Hoffnung so wichtig für unser Leben. Hoffnung ist kein Luxus. Das ist nichts, was man brauchen kann oder eben auch nicht, sondern wir brauchen es und momentan ganz besonders. Ich treffe viele Menschen, die sehr deprimiert durch die Welt schleichen, die irgendwie belastet sind, vielleicht noch von Corona, vielleicht durch die Situation, die wir an vielen Stellen dieser Welt erleben. Aber ich merke, dass es viele belastete Menschen gibt und viele Menschen, die sehr hoffnungslos unterwegs sind. Hoffnung ist nicht ein philosophisches Thema. Hoffnung ist nicht irgendetwas Abstraktes, sondern Hoffnung ist etwas sehr Konkretes mit einer sehr großen Auswirkung. Und gerade da, wo wir viele Hiobsbotschaften erleben oder irgendwelche Katastrophenmeldungen, da ist die Hoffnung das Lebenselixier. Im Kleinen, wie beim Handy, im Großen, wie im Ahrtal oder bei dieser Geschichte, die wir gerade eben gelesen haben. Oder wenn wir krank sind, dann hoffen wir, dass wir gesund werden. Und natürlich gibt es viele, die uns helfen, Ärzte und dergleichen. Und trotzdem merken wir, wir haben es nicht im Griff. Und wir hoffen, dass wir wieder gesund werden. Oder Fußball war ja gerade schon das Thema, ja, wir hoffen, dass unser Lieblingsverein nicht absteigt. Bis zuletzt hoffen wir und geben die Hoffnung nicht auf. Oder wenn wir eine Prüfung haben, wir hoffen, dass wir die Prüfung bestanden haben. Wir hoffen, dass sich die Lage in unserer Welt verändert. Hoffnung macht einen gewaltigen Unterschied. Hoffnung ist der Motor für die Gegenwart. Das, was ich hoffe, bestimmt mein Leben hier und jetzt. Meine Hoffnung hat ganz konkrete Auswirkungen auf mein Leben hier und jetzt. Ohne Hoffnung ist mein Leben hoffnungslos. Und hoffnungslos, das klingt irgendwie nicht so gut. Interessanterweise stammt dieses Wort hoffen aus dem Altdeutschen und da steckt das Wort hüpfen drin, in diesem Hoffen. Und ich finde, damit wird schon mal etwas Tolles deutlich, dass dieses Hoffen damit zu tun hat, dass wir in Bewegung gesetzt werden, dass wir eine Dynamik entfachen, dass wir beginnen zu hüpfen. Ein hoffnungsloser Mensch hüpft nicht. Ein hoffnungsloser Mensch entwickelt keine Dynamik, zumindest keine konstruktive. Aber wenn ich hoffe, dann bekomme ich Motivation, dann komme ich in Bewegung und dann weiß ich, da gibt es noch eine Chance. Es ist noch nicht alles hoffnungslos. Ich erwarte da noch was und das motiviert mich, Dinge anzupacken, Dinge zu tun. Hoffnung macht einen gewaltigen Unterschied. Interessanterweise ist in der Geschichte Hoffnung oft mit Gott verbunden. Es gibt viele Beispiele, wo Hoffnung eine große Rolle spielt und Gott unmittelbar dabei steht. Zum Beispiel die Sklaven auf den Baumwollfeldern Amerikas, die dort Hoffnungslieder singen, weil sie die Hoffnung nicht aufgeben auf ein besseres Leben. Oder Menschen, die vielleicht in den letzten Zügen ihres Lebens liegen und die die Hoffnung haben auf den Himmel, auf eine himmlische Hoffnung, Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Das macht einen Unterschied. Wenn ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich Hoffnung habe, dass mit dem Tod nicht einfach alles aus ist. Das für mein Leben war das die Entdeckung, weil ich immer dachte, wenn du irgendwann mal stirbst, wie wird das sein? Irgendwann Deckel zu, ab und dann rasen, fertig ist die Laube. Und als ich dann gehört habe, dass der Tod nicht unbedingt das letzte Wort hat, und wir haben in den Liedern ja schon ein bisschen was davon gehört, als ich das gehört habe und dann für mich gemerkt habe, das ist gar kein Märchen, da habe ich Hoffnung bekommen. Hoffnung, dass mein Leben mit dem Tod nicht einfach endet. Also Hoffnung ist oft etwas, das mit Gott in Verbindung gebracht wird, eine himmlische Hoffnung. Dabei beginnt die Geschichte des Christentums mit einer enttäuschten Hoffnung. So geht diese Geschichte los. Und wir beamen uns einfach mal ein paar tausend Kilometer weiter südlich nach Israel, nach Jerusalem, dort auf dem Berg Zion. Und wir sehen dort einige Männer, die ziemlich verzweifelt aussehen. Sie haben sich in einem Raum verschlossen, die Bude verriegelt, weil sie Angst ohne Ende haben. Denn ihre Hoffnung ist gerade gestorben. Nicht lange her, da wurde ihre Hoffnung vor den Toren Jerusalems ans Kreuz genagelt. Ihr Freund, auf den sie alles gesetzt haben. Ihr Freund, der so oft von dieser Hoffnung gesprochen hat, der davon gesprochen hat, dass die Welt eine Zukunft hat. Und sie haben es verstanden, dass dieser Freund der Retter der Welt, der Messias ist, der die Welt verändert, der die Situation in Israel verändert, der die Römer vertreibt und der eine neue Zukunft schafft. Und dann plötzlich wird ihre Hoffnung buchstäblich ans Kreuz genagelt und sie versammeln sich in dem Raum, in dem sie sonst immer mit Jesus getroffen haben, und jetzt sitzen sie da wie ein Häuflein elend und zittern. Ohne Hoffnung, eine enttäuschte Hoffnung, weil sie dachten, das war doch der, auf den wir unser Leben gesetzt haben. Das war doch der, für den wir unsere Freunde, unsere Umgebung verlassen haben. Wir sind mit ihm gezogen, 3 Jahre lang. Und das war doch der, bei dem wir gesehen haben, der tut Wunder, der kann Menschen verändern. Das war doch der, bei dem wir diese unglaubliche Liebe entdeckt haben, die wir noch nie erlebt haben. Und dann diese Katastrophe und die Hoffnung dahin. Eine enttäuschte Hoffnung. Und dann fällt in dieser Geschichte plötzlich der Scheinwerfer auf 2 dieser Freunde, die mit Jesus unterwegs waren. Sie waren nicht mehr in Jerusalem, sondern sie waren unterwegs, weg von Jerusalem, weg von diesem Ort der grenzenlosen Enttäuschung. Dort, wo ihre Hoffnung gestorben ist, da wollen sie weg. Und dann treffen wir sie an, wie sie Jerusalem den Rücken gekehrt haben und ins Nirgendwo laufen, einfach weg. Und dann gesellt sich jemand zu diesen beiden Männern dazu. Und man erkennt auf 100 Metern ihre Hoffnungslosigkeit und ihre Enttäuschung. Aber es gesellt sich jemand hinzu und sagt, erzählt mir, was ihr erlebt habt. Erzählt mir, was das war, diese Geschichte mit Jesus. Und dann lassen sie ihren ganzen Frust raus. Und sie erzählen diesem Fremden alles, was sie erlebt haben, ihre ganze Enttäuschung. Und sie sagen, wir dachten, er wäre der von Gott Gesandte. Wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt. Aber unsere Hoffnung war enttäuscht. Und jetzt sind wir nur noch auf der Flucht weg aus Jerusalem. Wir dachten, er wäre der Messias, der Erlöser, der Befreier. Wir dachten, er macht den Unterschied. Und als sie unterwegs sind, da beginnt dieser Fremde plötzlich an zu sprechen. Und er erklärt ihnen die Geschichte Gottes. Und er erklärt ihnen die Bibel und er sagt, Freunde, macht die Augen auf. Erkennt doch, musste das nicht alles geschehen, was sie erlebt haben? Und dann fängt er an und nimmt die Bibel und erklärt ihnen, warum dieser Tod von Jesus kein Unfall war. Und plötzlich merken sie, irgendetwas ist anders. Und als es dunkel wird und sie eigentlich einkehren wollen, da sagen sie zu diesem Fremden, hör mal, bleib bei uns. Und er lässt sich einladen und sie haben miteinander, sie sitzen zum Abendessen zusammen. Und dann bricht er das Brot und gibt ihnen das Brot. Und plötzlich wird ihnen klar, mit wem sie es zu tun haben. Plötzlich wird ihnen klar, das ist Jesus. Der, der vor kurzem gekreuzigt wurde, der geht nun quicklebendig neben ihnen her und er gibt ihnen das Brot, so wie er es getan hat, kurz vor seinem Tod in Jerusalem, so wie er es immer wieder getan hat. Diese einzigartige Tischgemeinschaft mit Jesus, das hatten sie nicht vergessen. Und plötzlich verändert sich alles. Sie machen sich auf, sie rennen zurück Richtung Jerusalem und dann erzählen sie es den anderen und sagen, wir haben Jesus gesehen. Und die anderen hatten ihn auch schon gesehen. Und dann teilen sie ihre Begeisterung. Plötzlich eine völlig andere Atmosphäre. Plötzlich beginnen sie zu hüpfen. Sie beginnen zu rennen. Ein Hoffnungsloser rennt nicht. Sie beginnen zu rennen und sie rennen an den Ort zurück, an dem das vermeintliche Ende stattgefunden hat. Und plötzlich ist alles anders. Einfach himmlisch. Einfach göttlich, diese Hoffnung, die plötzlich in ihr Leben gepflanzt ist und ihr Leben völlig auf den Kopf stellt. Und diese Hoffnung verändert alles. Diese himmlische Hoffnung, die eben nicht vom Horizont des Todes begrenzt ist. Und ich erlebe das immer wieder, wie das den Unterschied macht im Leben von Menschen. Eine meiner Mitarbeiterinnen hat vor kurzem eine Fehlgeburt erlitten. Das war ein großes Drama. Sie hat sich sehr auf das Kind gefreut. Und dann saßen wir zusammen, haben miteinander getraut und irgendwann sagt sie von sich aus, wir werden unser Kind im Himmel kennenlernen. Das war ihre tiefe Gewissheit. Jetzt hatten wir die Chance nicht, aber wir werden unser Kind im Himmel kennenlernen. Oder wenn Menschen in einer Situation sind, wo nach menschlichem Ermessen keine Heilung mehr möglich ist und sie vielleicht wirklich auf den Tod zugehen. Wenn ich dann Menschen erlebe, die eine Hoffnung haben und die sagen, ich weiß, wo ich hingehe und ich freue mich drauf, meinem Herrn zu begegnen. Am Ende macht diese himmlische Hoffnung einen riesigen Unterschied. Ich falle nicht ins Leere. Ich gehe nicht ins schwarze Loch. Ich gehe nicht ins Nichts, sondern auf der anderen Seite empfängt mich Jesus mit offenen Armen. Und ich gehe zu Gott. Was für ein Unterschied. Die Hoffnung ist die Triebfeder unseres Lebens. Und ganz besonders die Hoffnung auf Gott ist die Triebfeder für unser Leben. Es ist keine leere Hoffnung. Wir folgen keinem Märchen. Das ist nicht einfach nur eine schöne Geschichte, die irgendjemand mal aufgeschrieben hat. Und wenn wir als Christen zusammenkommen, dann feiern wir keine Erinnerungsfeiern, dass wir sagen, ja schön, dass das damals passiert ist. Sondern wenn wir Christen zusammenkommen, dann feiern wir Hoffnungsfeste. Weil diese Hoffnung uns trägt und weil diese Hoffnung auch unsere Gemeinschaft trägt. Uns als Christen gemeinsam und jeden Einzelnen von uns. Und deshalb sind Gottesdienste Hoffnungsfeste und keine Gedenkveranstaltungen. Wir feiern den Auferstandenen, den quick lebendigen Jesus. Und das macht den Unterschied. Wenn Gott Tote zum Leben auferwecken kann, und das ist das, was er mit Jesus gemacht hat, und das ist das Zentrum meines Glaubens, das glaube ich allen Ernstes und das habe ich tief in meinem Herzen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wenn Gott es schafft, einen Menschen vom Toten aufzuerwecken, dann ist ihm alles möglich. Mir sind zwei Worte seit vielen Jahren sehr wichtig geworden. Es sind Worte, die mich begleiten, gerade auch in den schwierigen Zeiten meines Lebens. Und das sind diese zwei kleinen Worte, Gott kann. Gott kann. Gott hat zu jeder Zeit alle Möglichkeiten, Situationen zu verändern. Manchmal stehen wir etwas ohnmächtig davor und wir wünschen uns, dass diese Veränderung eintritt und sie geschieht nicht so, wie wir uns das wünschen. Das kann passieren. Und manchmal sind vielleicht unsere Hoffnungen, die wir so konkret haben, auch etwas enttäuscht. Aber ich finde, es macht den Unterschied zu wissen, Gott kann. Meine Zukunft liegt in der Hand Gottes, nicht in irgendwelchen anderen Umständen. Und wenn Gott Tote auferwecken kann, dann ist auch in meinem Leben alles möglich. Das ist die Hoffnung auf die Kraft Gottes, mit der er in meinem Leben und mit der er in dieser Welt am Wirken ist. Und deshalb, trotz aller Katastrophenmeldungen, die diese Welt durchziehen, halte ich an dieser Hoffnung fest. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Gott am Ende alles gut macht. Dass Gott auch mit dieser Welt alles gut macht. Und dass diese Welt nicht irgendwelchen Despoten schutzlos ausgeliefert ist. Sondern dass Gott am Ende Klarheit schaffen wird. Und deshalb habe ich Hoffnung. Und deshalb feiere ich gerne Hoffnungsfeste. Und deshalb feiern wir auch an diesen Abenden Hoffnungsfeste, weil wir hoffnungsfest sind, weil wir wissen, Jesus hat den Überblick und weil wir wissen, wir glauben an einen Gott, der Kraft hat. Mich hat das die letzten Monate sehr bewegt, manche dieser Demonstrationen, manche erinnern sich, die letzte Generation, die sich irgendwo festgeklebt hat. Und allein dieser Titel, die letzte Generation, diese Hoffnungslosigkeit, die darin steckt, das hat mich tief bewegt. Wenn Menschen so hoffnungslos sind und so ein dunkles Bild von der Zukunft der Welt haben. Wenn Hoffnung fehlt. Und das hat mir nochmal deutlich gemacht, wie sehr unser Bild der Zukunft unser Handeln jetzt prägt. Unsere Hoffnung, die wir haben. Dass die Hoffnung, die wir haben, unser Handeln hier und jetzt bestimmt, im Großen und im Kleinen. Das war die Geschichte mit dem Handy und das gilt für viele andere Geschichten. Wenn Menschen in der Schule unterwegs sind und lernen und angenommen, sie haben überhaupt keine Chance, einen Ausbildungsplatz oder Studienplatz zu kriegen, dann wird die Moral, die Motivation entsprechend sinken, sich in der Schule irgendwie reinzuknien. Wenn ich irgendwo auf einen Arbeitsplatz hoffe, aber irgendwie mir jeder suggeriert, du hast eh keine Chance, dann wird meine Motivation entsprechend sinken. Meine Hoffnung bestimmt meine Gegenwart. Ein Dichter, Willy Kramp, hat einmal gesagt, die Welt lebt von den Wartenden. Oder ich würde es ergänzen, die Welt lebt von den Erwartenden. Von denen, die etwas erwarten, die noch nicht aufgegeben haben, die nicht einfach gesagt haben, naja, das Schicksal der Welt ist besiegelt, sondern die etwas erwarten. Erwartung hat etwas mit Hoffnung zu tun, da geht noch was. Und das ist Glaube. Glaube, dieses Vertrauen, das ist die Hoffnung, die ich habe. Die Hoffnung, die ich habe auf das, was ich nicht sehen kann. Auf das, was mir nicht vor Augen ist, aber diese tiefe Gewissheit, das ist dieser Glaube, dass es da etwas gibt und dass Gott am Wirken ist und dass Gott mich trägt. Das ist die Hoffnung, mit der ich lebe, das ist diese himmlische Hoffnung. Und diese Hoffnung ist für mich so etwas wie der Proviant-Rucksack auf meinem Lebensweg. Diese Abende finden auch deshalb statt, weil ich Sie ganz herzlich einlade, diesen Hoffnungsweg zu beschreiten, dieses Hoffnungsfest mitzufeiern und einzusteigen in dieses Team von Jesus, in dieses Team Gottes, Teil davon zu werden, von dieser Gemeinschaft, die so besonders ist. Ich hatte das ja die letzten Abende schon mal ein bisschen durchblicken lassen. Natürlich ist das nicht die heile Welt, auch in den Gemeinden. Auch dort gibt es Krisen, dort gibt es Probleme, auch dort gibt es Streit. Es ist nicht so, dass alles glänzt. Aber was uns verbindet, ist diese Hoffnung auf den Auferstandenen, auf den lebendigen Gott. Und das ist die Hoffnung, die wir nicht aufgeben. Das ist die Hoffnung, die wir haben, auch für unser Miteinander, für unsere Gemeinschaft. Das ist die Hoffnung, die wir haben für unsere Welt. Das ist die Hoffnung, die wir haben für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt und auch für uns. Und wenn ich gleich dieses Gebet spreche und Sie einlade, dieses Gebet mit mir zu sprechen, dann geht es mir nicht darum, zu werben für eine Organisation, zu sagen, komm in die Kirche, sondern dann geht es mir darum, dass Sie sich dieser Hoffnungsbewegung anschließen. Diese Hoffnungsbewegung, die bald den 2024. Geburtstag ungefähr feiert, dessen, was da geschehen und was unsere Hoffnung begründet hat, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, dass er lebt und dass er unsichtbar, aber gegenwärtig ist und in dieser Welt erlebbar, ganz konkret, so wie unser Motto heißt, Gott erleben, Jesus begegnen, das ist auch heute möglich, dass wir Jesus begegnen, anders als wir uns vielleicht jetzt direkt begegnen. Aber in dieser Gewissheit, ich merke, Jesus ist da und Jesus trägt mich und Jesus begleitet mich. Und deshalb ist für mich die Kirche eine GmbH, eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Weil wir von dieser Hoffnung getragen sind, weil diese Hoffnung uns ausmacht, weil diese Hoffnung der Motor ist für unsere Gemeinschaft. Das ist nicht immer erlebbar. Manchmal muss man sich daran erinnern. Auch in unseren Kreisen passiert es, dass Menschen irgendwo mal ein bisschen die Hoffnung verlieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und uns gegenseitig motivieren und uns immer wieder deutlich machen, hey, es lohnt sich. Halt fest, halt dran fest. Weil es um diese Hoffnung geht. Und ich möchte auch heute Abend dieses Gebet sprechen. Und ich habe das die letzten Abende getan, weil dieses Gebet eine Möglichkeit ist, ganz konkret mit Jesus Christus zu beginnen. Einen Start zu machen mit Jesus Christus, in eine Beziehung einzusteigen und in eine Hoffnungsbewegung einzusteigen. Manche von uns sind vielleicht schon länger irgendwo in der Kirche engagiert oder vielleicht irgendwo in einer Gemeinde und vielleicht trägt euch diese Hoffnung schon lange. Vielleicht habt ihr Zweifel bekommen, vielleicht gibt es Menschen, die sagen, eigentlich brauche ich mal wieder so einen Schub, irgendjemand, der mich ermutigt, dass ich festhalte. Und vielleicht ist es auch Neuland. Vielleicht ist irgendjemand von euch, der sagt, ich habe mich bisher noch nicht so richtig damit beschäftigt, aber irgendwie, ich möchte diese Hoffnung. Ich merke, dass ich diese Hoffnung für mein Leben brauche. Ich möchte diesen Motor für mein Leben. Und wenn Jesus Christus auferstanden ist, dann könnte das der Schlüssel sein für eine veränderte Zukunft. Und mit diesem Gebet starte ich diese Zukunft. Mit diesem Gebet spreche ich das Vertrauen aus, spreche ich meinen Glauben aus, dass ich sage, Jesus, ich vertraue dir, dass du unsichtbar und gegenwärtig bist. Und ich glaube, dass diese Hoffnung berechtigt und begründet ist, dass ich mit dir unterwegs bin und dass du mein Leben veränderst, dass du mein Leben trägst und dass du mit mir in dieser Welt unterwegs bist. Jede Beziehung hat irgendwann einen Anfang. Manchmal schleichend, manchmal ist es wirklich so ein Punkt, wo wir sagen, wir wollen losgehen. Und es ist ja auch so, bei Liebeserklärungen, die warten auf Antwort. Und das, was wir in der Bibel lesen, ist eine einzige Liebeserklärung Gottes, dass er sagt, ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich möchte diese Hoffnung in dein Leben pflanzen. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern deutlich gemacht hat. Und das ist das, was er uns mitgibt. Aber eine Liebeserklärung freut sich über eine Antwort. Als ich meiner Frau gesagt habe, ich liebe dich, da wollte ich von ihr nicht hören, interessant, nehme ich zur Kenntnis. Interessante Sachinformation. Sondern da wollte ich am liebsten hören, ich dich auch oder schlimmstenfalls ich dich nicht. Aber irgendwie eine Antwort. Und Jesus sehnt sich nach Antwort von uns, dass wir das auch tun, dass wir auf seine Liebeserklärung antworten und sagen, ich dich auch und ich auch mit dir. Und wenn das der Punkt ist, wo du den Eindruck hast, das ist jetzt dran für mich und ich möchte diesen Schritt tun, dann lade ich dich ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen, zu deinem Gebet zu machen. Ich werde es laut beten und ich lade dich ein, es leise für dich im Herzen zu beten, aber es zu deinen Worten zu machen und es von Herzen Jesus auszusprechen und ihm das Vertrauen auszusprechen, dass ihr miteinander unterwegs seid und dass er mit euch gemeinsam euer Leben gestalten kann. Hier steht, du schenkst mir Hoffnung. Und genau darum geht es heute Abend. Jesus schenkt mir Hoffnung, das Lebenselixier, den Motor für mein Leben, hier und jetzt und auch für die Zukunft. Und deshalb lade ich dich ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Ich bete. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich möchte dir mein Leben geben. Du gibst meinem Leben einen Sinn. Du verbindest mich mit Gott. Du schenkst mir Hoffnung. Du zeigst mir, wer ich bin. Heile meine Verletzungen. Und vergib mir meine Schuld. Mit dir möchte ich meine Zukunft gestalten. Ich möchte dich besser kennenlernen. Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Amen. Und wenn das dein Gebet ist, dann sage ich dir das zu im Namen Gottes. Du gehörst zu ihm, du bist sein Kind. Und es gibt für Gott nichts Schöneres, als mit dir unterwegs zu sein, als das Leben, dieses gemeinsame Abenteuer gemeinsam zu meistern und Hoffnung in dein Leben zu pumpen, dass wir nicht hoffnungslos unterwegs sind, sondern dass wir voller Hoffnung unterwegs sind und voller Hoffnung in die Zukunft gehen, selbst angesichts mancher Ungewissheiten, die wir in unserer Welt kennen. Und nichtsdestotrotz lassen wir uns die Hoffnung nicht nehmen, weil wir einen Grund haben für diese Hoffnung und dieser Grund heißt Jesus Christus. Wir haben hier hinten in der Ecke ein Kreuz aufgebaut. Das ist unser Treffpunkt Kreuz. Das Kreuz ist das Symbol für Jesus. Für manche ist es ein Todeszeichen, aber es ist vor allem ein Lebenszeichen. Ja, ein Todeszeichen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, aber ein Lebenszeichen, weil es uns deutlich macht, dieses Kreuz ist leer, Jesus ist auferstanden und es ist der Weg, den er uns geschaffen hat zu Gott. Und ich lade dich herzlich ein, im Anschluss an die Veranstaltung zum Kreuz zu kommen. Dort gibt es Mitarbeiter, die gerne mit dir beten, die gerne ins Gespräch kommen mit dir, auch Fragen beantworten oder mit dir gemeinsam stellen. Wir haben auch nicht auf jede Frage eine Antwort, aber die dir auch helfen, vielleicht irgendwo in einer Gemeinde Fuß zu fassen, mal zu gucken, wo könnte vielleicht ein Platz sein, wo du gut sein könntest in dieser Hoffnungsgemeinschaft. Herzliche Einladung, gleich nach der Veranstaltung zum Kreuz zu kommen. Und jetzt werden wir noch mal ein Lied hören. Vielen Dank euch.